Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir zeichnen heute die Folge 37 auf. Es ist der 17. April 2024. Auch heute sprechen wir über ein interessantes Urteil. Diesmal geht es um ein Urteil des Landesgerichts Mannheim vom 15. März und die Unbeschwertheit bei Social-Media-Nutzung. Wir schauen uns das Urteil genauer an und gehen Fragen des technischen und organisatorischen Datenschutzes nach. Davor sprechen wir über drei aktuelle Themen, die unsere Behörde gerade beschäftigen. Digitale Arbeitsplätze für Lehrkräfte, ein Datenleck bei einem Anbieter für Kindertageseinrichtungen und die Nutzung von TikTok durch Behörden. Heute mit dabei sind wieder der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber und Alba Freude. Alba leitet bei uns den Bereich technischer und organisatorischer Datenschutz sowie Datensicherheit. Hallo Tobias, hallo Alba.
Hallo.
Hallo Chuck. Und hallo liebe Zuhörende.
Natürlich.
Also legen wir los. Erstes Thema, worüber ich sprechen wollte, das Kultusministerium arbeitet seit einiger Zeit für eine datenschutzkonforme digitale Bildungsplattform. Kürzlich entschieden hat das KM, das Kultusministerium, dieses fortzuschreiben bzw. weiter zu fördern und digitale Arbeitsplätze für LehrerInnen voranzubringen. Das ist eine gute Nachricht, Chef?
Vom Grundsatz her ist das natürlich eine sehr gute Nachricht. Ja, wir waren ja auch in der Beratung involviert. Da gab es immer mal wieder einzelne Fragen und diese Fragen wird es bei größeren Plattformen, einer umfangreichen Datenverarbeitung auch immer geben. Ja, das ist ein laufender Prozess, der ist nie zu Ende. Da wird nie irgendwann ein Stempel draufkommen und sagen, es ist für immer und ewig, sondern ne, es ist ein Prozess. Und wir waren in diesen Prozess eingebunden und vor diesem Hintergrund ist das bestimmt ein Teilerfolg in der Digitalisierung der Bildung.
Sind ein Schritt weiter, Alba?
Wir sind ein Schritt weiter, auf jeden Fall, ja, ja. Also die Plattform kann jetzt starten und erweist sich als funktionsfähig und wir haben diverse Stellen auch tatsächlich praktisch nochmal in Bezug auf Datenschutz vorangebracht, sodass man da, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, dass das jetzt aus Sicht eines Datenschützers eine gute Lösung ist, die da gefunden wurde.
Okay, und du hast auch schon gesagt, wie es jetzt weitergeht, also das kann jetzt starten.
Genau, ja.
Damit ist so ein Lernumfeld für den Schulkontext gegeben in allen Komponenten oder sind da noch weitere Fragen? Also
für die Lehrenden.
Für die Lehrenden, ja.
Ja. Okay. Also man muss ja bei dieser ganzen digitalen Bildung gibt es ja unterschiedliche, ich will jetzt nicht Module sagen, ja, aber unterschiedliche Plattformen und Anwendungen. Also da ist einmal der Lehrer, der muss arbeiten, ne? Der muss zum Teil auch kollaborativ arbeiten, dass vielleicht die Schüler an einem Text von ihm arbeiten können. Der möchte aber vielleicht auch bestimmte Kalenderfunktionen. Also das ist so seine Perspektive. Aus Perspektive der Schüler, Schülerinnen und Schüler braucht man eine Plattform, wo man Inhalte einstellen oder auch abrufen kann, also Lernmaterial. Da gibt es dann vielleicht auch einzelne Lektionen, denen ich folgen kann, die aufeinander aufbauen, also mit dem didaktischen Konzept. Das wäre dann eine Lernplattform. Moodle zum Beispiel ist eine solche Lernplattform. Das heißt, digitale Bildung besteht aus immer mehreren Elementen. Ja? Und diese einzelnen Elemente haben dann wieder technisch unterschiedliche Ebenen. Und das ist jetzt also ein Baustein, sagen wir es mal so.
Unsere Beratung damit abgeschlossen oder geht es da weiter?
Na, die Beratung geht natürlich weiter, weil, wie eben ja schon dargestellt, ist es halt einfach eine, gibt es verschiedene Bausteine, die eben zusammengeführt werden. Und das ist ein Baustein. Dieser Baustein wird natürlich auch weiterentwickelt. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen und natürlich neue Arten, mit der Software, mit dem Online-Dienst umgehen zu wollen und zu können. Und da ist natürlich auch immer unsere Beratung immer wieder mal gefragt, klar. Okay.
Also einen Schritt sind wir weitergekommen.
Wir sind einen Schritt weiter und das ist auf einem guten Weg. Und das sind mehrere Komponenten, die eben ineinander greifen. Und jetzt haben wir halt den digitalen Arbeitsplatz für die Lehrkräfte, so wie das vom Kultusministerium jetzt genannt wird, das kann jetzt endlich an den Start gehen.
Okay, gut. Dann haben wir das schon, würde ich sagen. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Da wurde auch viel darüber berichtet. Am 22. März war das. Da kam die Meldung, dass es ein Datenleck gegeben hat, das sehr viele verantwortliche Stellen betraf. Kitas vor allem, Schulträger und weitere. Es ging um die Stay Inform App. Der Anbieter sitzt in Baden-Württemberg. Er bietet sein Produkt an, er sieht sich als Auftragsverarbeiter und wer die App nutzt, ist verantwortlich. Das heißt, Kitas und Schulträger etwa sind da in der Verantwortung. Und da beim Anbieter hat es einen Datenleck gegeben, hat dazu geführt, dass sehr viele Kitas bei uns eine Datenpannenmeldung einreichen mussten. Wird noch ein bisschen dauern, bis das aufgeklärt ist. Aber wo stehen wir gerade, Alba? Kannst du kurz berichten, worum es nochmal ging, damit alle auf Stand sind und was der Stand bei uns gerade ist?
Genau, also wir haben einen Anbieter dieser Stay Informed App, die früher Kita Info App und Schulinfo App hieß, die mit der eben die Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und Erzieher entsprechend Informationen an die Eltern weitergeben können. Es gibt auch eine Variante für Pflegeheime. Also das ist einfach eine App, wo man einfach Angehörige mit informieren kann über Sachen, die in der Einrichtung relevant sind. Also was man vielleicht früher per E-Mail gemacht hat oder ohne die App per E-Mail machen würde oder über lieber nicht WhatsApp-Gruppen und ähnliche Sachen. Das geht eben dann über diese App. Und wir haben sehr viele Verantwortliche in Baden-Württemberg, also die Kitas und die Schulen, die das einsetzen, aber eben auch den Hersteller dieses Dienstes und dieser App, die bei uns sitzen. Und das deswegen betrifft uns das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen natürlich, weil die Verantwortlichen, also die Kitas und die Schulen unter unserer Aufsicht liegen, aber eben auch der Auftragsverarbeiter, der Hersteller des Produktes. Ja, wir haben zahlreiche Datenpannenmeldungen natürlich von den Verantwortlichen erhalten. Rechtlich ist es ja so, dass eben der Auftragsverarbeiter nicht die Verantwortung trägt, sondern dass eben die Schulen und die Kitas entsprechend die Meldung auch machen müssen über einen solchen Vorfall bei uns. Da haben wir mehrere hundert Meldungen, die da entsprechend vorliegen. Und der Auftragsverarbeiter, mit dem sind wir in Kontakt und mit dem sind auch die Kitas und die anderen Einrichtungen in Kontakt. Und das wird sich jetzt sicherlich noch eine Weile hinziehen, bis der Sachverhalt komplett aufgeklärt ist, etc.
Ohne jetzt auf diesen konkreten Fall einzugehen, dazu kann man noch gar nicht so viel sagen, ist es vielleicht so eine Frage, die man sich nochmal vergegenwärtigen kann. Und ich würde da auch einen Sprung machen, Chef, und dich fragen. Also es gibt die verantwortliche Stelle ist die Kita, es gibt einen Auftragsverarbeiter, es gibt keine Herstellerhaftung in der DSGVO, deswegen müssen die Kitas die Datenpanne melden. Oder ist das verkürzt?
Ja, was du ansprichst, ist ein Problem, wie wir das auch im Artikel 25 schon lange haben, der sagt Datenschutz durch Technikgestaltung. Ja, aber adressiert wird von dem Artikel 25 zunächst mal der Verantwortliche. Ne? Und wer der Verantwortliche ist, das definiert die Datenschutzgrundverordnung. Ja? Da muss man über Zweck, Inhalt und Ausmaß, muss man steuern können, im Grunde genommen, ist mal ganz vereinfacht gesagt. Ja? Was der Artikel 25 nicht macht, was man sich aber wünschen würde aus datenschutzrechtlicher Sicht, ist, dass man sagt, naja, es sollten nicht Datenschutz durch Technikgestaltung diejenigen machen, die Software bauen. Ja. Und das wäre bestimmt eine gute Idee und dann hätten wir viele Probleme wahrscheinlich gar nicht. Aber dem ist nun mal nicht so. Und ein Verantwortlicher hat auch den Job, so ein bisschen zu gucken, was sind die Produkte, was können die, wie gut sind die, auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten. Klar, ich verstehe schon, die Kita hat möglicherweise auch andere Probleme als den Datenschutz, aber verantwortlich für die Daten der Kinder ist sie, ja, und vor dem Hintergrund auch für den Einsatz einer bestimmten Software. Und dann muss man eben gucken, welche Anbieter gibt es, ja, wie seriös sind die, ich will jetzt nicht auf das große Problem des Drittstaatentransfers noch eingehen, ne, aber man würde wahrscheinlich schon eher gucken, ist das ein Anbieter, der auch einen Sitz innerhalb der Europäischen Union hat und was machen die so, dann würde man auch mal die Datenschutzerklärung mal lesen, um einfach zu gucken, ist das irgendwo abgepinnt oder hat derjenige, macht er sich wirklich Gedanken? Das heißt, man sollte sich schon denjenigen, den man beauftragt mit der Datenverarbeitung, den sollte man sich schon gut angucken. Und dann können Fehler passieren, das ist so. Ja.
Es können immer Fehler passieren, aber die Kitas sind da in der Rolle, auch wenn es völlig klar ist, dass viel Arbeit ist für die, auch an die anderes zu tun haben, so sieht es die Datenschutzgrundverordnung auch vor, dass die sich auch damit befassen müssen, was für Datenverarbeitungen stattfinden.
Ja, man muss immer gucken, wer ist verantwortlich. Das ist zum Teil auch der Träger. Ne? Also es ist nicht jede Kita. Manchmal gibt es auch einen Träger, mit dem man dann zentraler sozusagen adressieren kann. Aber das ist es ist schon so, dass letztlich man auch dort den Datenschutz umsetzen muss. Ja? Für die Frage, was da genau passiert ist, wie zuverlässig ist jemand, den ich damit betraue, meine Daten zu verarbeiten, kannst du vielleicht einfach ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ich meine, vielleicht nochmal ein Schritt zurück an der Stelle. Natürlich ist es für eine Kita nicht einfach, solche Sachen zu beurteilen. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben natürlich die Situation, dass, also wir sagen, dass wenn eine Gemeinde mehrere Kitas hat, dann ist die Gemeinde als Verantwortlicher, dann muss auch nur die Gemeinde eine Meldung machen, aber alle Kitas eben nennen. Was anderes ist es, wenn es jetzt ein kleiner Kita-Verein, der hat nur eine Kita, der tut sich damit sicherlich viel schwieriger als eine Gemeinde, also eine größere Gemeinde, eine Stadt oder so. Während hingegen wieder eine Schule, auch eine kleine Grundschule, selber verantwortlich ist, also selber jede Schule eine Meldung machen muss und abschätzen muss, was die Folgen sind. Und das klingt auf den ersten Blick natürlich ein bisschen komisch, wenn man sagt, naja, aber eigentlich ist ja der Auftragsverarbeiter, also das Unternehmen, das die Daten verarbeitet, hier derjenige, der der richtige Ansprechpartner sein sollte, die wissen, was passiert ist oder es zumindest wissen sollten und die da entsprechend Auskunft geben können. Aber wie man auch an diesem Fall sieht, ist das in der Praxis eben nicht ganz so einfach, weil es eben auch darauf ankommt, was denn die einzelne Einrichtung für Daten verarbeitet. Und darüber hat eben der Auftragsverarbeiter, also der App-Hersteller, überhaupt keinen Einfluss. Zum Beispiel haben wir die Situation, dass einzelne Kitas zwar nur die Möglichkeit genutzt haben, PDF-Dokumente an die Eltern zu schicken, was erstmal relativ harmlos ist. Da kann man sagen, das sind wenige personenbezogene Daten enthalten und das Risiko ist erstmal gering. Aber jetzt hat sich eben herausgestellt, dass bei einigen auch Videolinks drin sind. Links auf Videos, die in der Kita gemacht wurden, wo teilweise die Kinder beim Baden gezeigt werden. Und dadurch, dass die PDFs mit diesen Links öffentlich sind, sind natürlich auch die Links öffentlich und damit die Videos öffentlich, soweit sie vorher besser geschützt waren. Und das zeigt natürlich, dass die Kita nicht komplett draußen sein kann, weil der Auftragsverarbeiter weiß davon natürlich nichts. Der verarbeitet eben das, was der Verantwortliche, also die Kita in diesem Falle, oder der Träger ihm sagt. Und deswegen sind natürlich alle Beteiligten auch mit an Bord. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger.
Okay. Und wenn aber eine Kita oder eine verantwortliche Stelle nicht genau weiß, kann man sich bei uns melden. Wir versuchen da zu supporten, auch bei der Einschätzung zu helfen. Oder das geht auf der Homepage, gibt es dann die Infos, wie man sich
genau, also man kann sich natürlich an uns wenden über die normalen Telefonnummern. Wir haben ein gesondertes Meldeformular gemacht für genau diesen Fall, weil eben auch sehr viele Meldungen da entsprechend reinkommen. Und da steht auch natürlich meine Telefonnummer dran für einzelne Rückfragen, weil tatsächlich immer wieder mal das eine oder andere an spezieller Frage aufkam. Und dann ist es einfach mal schneller geklärt, wenn man mal telefonisch sprechen kann, als wenn man dann einfach unsicher irgendwas ausfüllt, was da gar nicht gefragt ist zum Beispiel.
Das heißt, im Zweifel kann man Hörer in die Hand nehmen und mal nachfragen.
Im Zweifel kann man Hörer in die Hand nehmen und nachfragen, wenn man dann in diesem Falle mich erreicht. Also das ist nicht immer ganz einfach.
Ja, das stimmt. Okay, lass uns kurz einen Sprung machen. Ich nehme das mal zum Anlass und es ist jetzt auch sozusagen das, was wir besprechen, ist eine allgemeine Beschreibung, also von verantwortlicher Stelle und Auftragsverarbeiter sozusagen, weil sich an dem Beispiel, über das jetzt viel diskutiert wurde, das auch so ein bisschen thematisieren lässt, zu sagen, was ist ein Auftragsverarbeiter, was ist eine verantwortliche Stelle. Hat mich beim Lesen auch dazu gebracht, dir, Chef, jetzt noch so eine KI-Frage unterzujubeln. Und ich erinnere mich, dass die DSK, du warst da sehr stark auch eingebunden und hast dich mehrfach geäußert. Und als es um die Regulierung von Basismodellen ging, also die KI-Verhandlungen liefen, es war Anfang des Jahres, glaube ich, und da war die Frage, werden Anbieter von Basismodellen herausgenommen aus der Regulierung oder nicht? Ich vereinfache das und da warst du auch einer derjenigen, die gesagt haben, naja, die Anbieter von Basismodellen sollten auch nach bestimmten Prinzipien oder es sollte Regelungen für die auch geben. Erste Frage, lässt sich Anbieter von Basismodellen, was irgendwie anders klingt als Hersteller, übersetzen in Hersteller? Und zweitens, leitet sich daraus ab, dass anders als in der DSGVO, wo es keine Herstellerhaftung gibt, in der kommenden KI-Verordnung nun doch Hersteller mit einbezogen werden? Und wäre das nicht eine gute Nachricht
Ja, also in der KI-Verordnung, die KI-Verordnung schaut sich das sehr genau an, die sogenannte Wertschöpfungskette, ne, also wer da alles beteiligt ist im KI-Wertschöpfungsprozess. Ganz am Anfang gibt es einen Anbieter, dann gibt es einen Betreiber, ne, dann gibt es vielleicht jemanden, der das einführt. Und also da gibt es ganz verschiedene in den Definitionen, kann man das sehr schön sehen. Also die KI-Verordnung hat jetzt am Ende wirklich verdammt viele Definitionen. Also Anwendungsbereich ist interessant, Artikel 2 und Artikel 3 sind dann die Begriffsdefinitionen drin. Und das heißt, dieses Hersteller oder Anbieter, ne, also ganz weit vorne ansetzen, dieses Problem hat man in der KI-Verordnung gesehen und hat es auch adressiert. Ja, absolut. Und weil das auch nicht zuletzt deshalb, weil der Hersteller in der Produktsicherheit eine große Rolle spielt und die KI-Verordnung ist ja von der Struktur her eigentlich Produktsicherheitsrecht im Grunde. Ne. Ja, da ist es drin und General Purpose Models, die sind tatsächlich jetzt auch drin. Ja. Wir haben eine kleine Ausnahme im Anwendungsbereich, wenn es um Open Source Modelle geht. Wird man jetzt gucken, wie groß der wirklich ist, dieser Carve-Out. Aber ja, also ich glaube schon, dass man schon ein gutes Stück bei der KI-Verordnung, was heißt gelernt? Also da hat man es gleich richtig gemacht, aber man hat da anders gedacht. Also der Datenschutz an der Stelle denkt eigentlich ganz anders. Und gut, auch bei der Datenschutzgrundverordnung, also dieses Herstellerproblem ist auch in den Verhandlungen, man wusste das. Und es gab auch andere Entwürfe, die den Hersteller da mehr in der Verantwortung sahen. Es hat sich eben dann im parlamentarischen Prozess oder im Trilog am Ende des Tages nicht durchgesetzt. Ja, hätte es besser, aber gut, ja. Aber die KI-Verordnung macht den Fehler an der Stelle nicht.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, aktuelles Thema, was uns auch alle gerade beschäftigt, beziehungsweise was sehr viel diskutiert wird, TikTok. Der Bundeskanzler ist auf TikTok. In Baden-Württemberg ist das Finanzministerium auch unterwegs und hat einen Account gestartet. Gerade beim Bundeskanzler gab es so die Frage, warum macht er das, warum macht er das jetzt, wurde auch begründet. Warum er das jetzt macht, wo ist das Problem, sei der verfassungsgemäße Auftrag zu informieren? Das lässt sich doch hören, Chef, oder nicht?
Also das muss man wirklich schön mal sauber auseinandernehmen und Teile von manchen Argumenten sind auch valide, aber im Gesamtkonstrukt wahrscheinlich nicht mehr ganz so überzeugend. Ja, also richtig ist, dass man Öffentlichkeitsarbeit betreiben kann und auch soll. Ja, also kann man jetzt vielleicht auch verallgemeinern, öffentliche Stellen sollen darüber sprechen dürfen, was sie so tun. Das sind sie im Grunde genommen auch den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, so ein bisschen, dass man erklärt, was machen wir eigentlich mit dem Steuergeld. Jetzt ist aber eine völlig andere Frage. Was ist diese Öffentlichkeitsarbeit? Also berichte ich über das, was ich tue, ja? Oder mache ich zum Beispiel, das ist jetzt bewusst, das sind einfach nur theoretische Ideen, was ich alles machen könnte. Ne? Ich könnte Wahlwerbung betreiben, was in mancher Rolle ja vielleicht schwierig ist. Ich könnte mir auch überlegen, ich möchte einen Kanal benutzen, um Recruiting zu betreiben. Also ich brauche demnächst gute Mitarbeitende. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Zwecke, zu denen ich ein bestimmtes Medium benutze. Ne? Und das muss man alles jetzt ausdifferenziert sehen. Also erstens, wie weit geht ein Recht zur Öffentlichkeitsarbeit? Bedeutet das gleichzeitig, dass ich auch einen bestimmten Kanal mit einer bestimmten Reichweite nutzen darf? So weit würde ich nämlich nicht gehen. Ja, jedenfalls nicht in einem Schritt. Und da muss man sich genauer angucken, ja gut, was ist das für ein Kanal? Wie weit habe ich den unter Kontrolle? Und hat der möglicherweise datenschutzrechtliche und auch datensicherheitsrechtliche Schwierigkeiten? Und das ist ja im Grunde bei diesem Anbieter auch im letzten Jahr sehr stark diskutiert worden, weil verschiedene Entitäten, das war das Europäische Parlament zum Beispiel, in den Vereinigten Staaten gab es eine lange Diskussion, da gab es jetzt auch nochmal neue Schritte im Europäischen Parlament, dass man da zum Beispiel gesagt hat, nee, also auf die Diensthandys bitte nicht, ja, mehr datensicherheitsrechtlichen Gesichtspunkten. Und dann ist eben auch noch der Datenschutz da. Ja, datenschutzrechtlich, alleine dazu könnte man jetzt schon ein bisschen weiter ausholen. Unsere Abteilung 5 hat zumindest in Teilen sich das auch mal ein bisschen angeguckt, wirklich nur in Teilen, weil wenn man das valide komplett alle Datenflüsse testet, ist das schon nicht mehr so ganz trivial. Aber die Zuhörenden können sich ja den Spaß auch mal machen. Und also bevor, man kann ja sagen, ja, die Datenschützer, die sind immer so kritisch. Ja, was sagt denn das Unternehmen selber? Das Unternehmen selber muss ja auch was über die Datenverarbeitung sagen. Das tun sie in ihrer Datenschutzerklärung, kann man da Sachen lesen, oder in den Terms of Service kann man da Sachen lesen, also die Nutzungsbedingungen, wenn man es jetzt übersetzt. Ja, und wenn man sich das mal durchliest bei TikTok, dann sagen die ja selbst, Zum Beispiel, wir gucken uns die Standortdaten an. Übrigens auch für den Fall, dass du, man wird ja immer geduzt in diesen Terms of Service, den Standort deaktivierst. Ne? Also man sagt, nee, will ich gar nicht, aber dann probieren sie trotzdem über die Mittel, die ihnen dann technisch eben zur Verfügung stehen. Es gibt ja unterschiedlich, ne? Ich kann gucken, wo im Wi-Fi hält sich jemand auf, GPS-basiert, unterschiedliche Möglichkeiten. Dann probieren wir es trotzdem. Ja? Dann steht da auch drin, ja, unter Umständen eben auch Kontaktdaten, das Telefonbuch-Auslese-Szenario. Und da steht auch drin, dass bei der Kommunikationsfunktion, also viele dieser Plattformen haben ja integrierte Kommunikationsplattformen, so nennen wir es jetzt mal, ob die jetzt Messenger heißen oder jedenfalls also direkt in der Verbindung drin. Und dann schreiben die zum Beispiel, ja, wir lesen auch die Messages. Warum macht man das? Ja, um auf werberelevante Inhalte zum Beispiel zu schließen. Ja? Also das sagen die ja selbst. Und wenn man das so liest und ich sag mal datenschutzrechtlich ein bisschen sensibel ist, dann muss man da schon schlucken. Ja? Und dann ein Feature, das sich, glaube ich, auch Abteilung 5 ein bisschen näher angeguckt hat im letzten Jahr, ist dieser, ja, nennen wir sie eher In-App, würde man In-App-Browser sagen?
Ja, TikTok. In-App-Browser,
ja. Ja, aber was passiert denn da? Also wir nehmen mal einen Fall, also ich benutze diese App und schaue mir da so diese Videochens an, ja, und jetzt ist da irgendwo ein Querverweis. Früher hätte man Link gesagt. Ich weiß nicht, wie man bei den Videos heute Tags oder sonst was, wurscht. Jedenfalls eine Vermittlung auf einen weiteren Content. Ne? Und das könnte jetzt zum Beispiel eine Webseite sein. So, was passiert dann in diesem In-App-Browser?
Also der In-App-Browser bei TikTok ruft natürlich die auf verlinkte Webseite auf, die man dann anschaut, was bei TikTok jetzt, soweit ich das verstehe, nicht ganz so häufig passiert wie bei anderen Apps, ja, die eher für ja auch die Nutzer nach draußen mal leiten. Aber bei TikTok kann man eben auch Links nach draußen entsprechend aufnehmen. Und wenn der Nutzer einem Link auf eine externe Webseite folgt, geht eben nicht der Betriebssystembrowser auf dem Smartphone an, sondern der In-App-Browser, und der In-App-Browser übermittelt an den Hersteller der App, also an TikTok, jede aufgerufene Webseite. Auch wenn man dann innerhalb der Webseite einen weiteren Link anklickt oder in einem Formular etwas sucht und so weiter, sodass einfach TikTok erfährt, für welche Inhalte im Web sich der Nutzer ganz konkret noch weiterhin interessiert. Also dadurch kann natürlich das Profil der Nutzerinnen und Nutzer nochmals deutlich genauer gebildet werden. Sprich, wenn wir jetzt uns den Bundeskanzler anschauen, da ist natürlich ein Link zur Webseite von der Bundesregierung oder vom Bundeskanzler. Und auch was der Nutzer auf dieser Webseite macht, erfährt TikTok dadurch, dass der In-App-Browser eben diese Informationen wieder an TikTok weiterleitet. Und wenn man uns jetzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs anschauen in Sachen Social-Media-Nutzung, da haben wir ja das berühmte Urteil in Sachen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, also da ging es um Facebook-Nutzung, und da hat der EuGH eben festgestellt, das ist eine gemeinsame Verantwortung zwischen dem Facebook-Seitenbetreiber in diesem Falle und Facebook gibt. Das heißt, auch der Seitenbetreiber ist für Teile der Verarbeitung, die Facebook in diesem Falle macht, mitverantwortlich. Und das, wenn wir das übertragen auf andere Social-Media-Dienste, wie in diesem Falle TikTok, dann wird man auch da sicherlich zu dem Schluss kommen müssen, dass der TikTok-Kanalbetreiber, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das auf TikTok heißt, jetzt oute ich mich irgendwie als Nicht-TikTok-Nutzer, aber wenn man da als Kanalbetreiber oder auch, wie es auch immer halt eben heißt, ist man eben auch mit bei bestimmten Verarbeitungen, die TikTok macht, gemeinsam mit TikTok verantwortlich. Und das stellt natürlich die entsprechenden Kanalbetreiber vor hohe Herausforderungen, die sie wahrscheinlich kaum einhalten können.
Zu lesen war auch, dass der Kanzler zum Beispiel auch ein separates Handy nutzt, also das Thema Diensthandy anders, die nehmen ein anderes Telefon. Das erhöht zumindest die Sicherheit bzw. minimiert die Risiken. Würdest du das aber schon so sehen, oder?
Naja, wenn es jetzt da in diesem Falle geht es ja darum, welchen Risiko ist der Kanzler selbst ausgesetzt, dadurch, dass sein Handy mit TikTok kommuniziert. Wenn er dafür ein extra Gerät nimmt, dann wird natürlich das Risiko, ist dadurch anders einzuschätzen, weil nur das, was mit genau diesem Gerät passiert, dann TikTok erfahren kann. Es sei denn, es wird wieder mit anderen Daten verknüpft, was bei vielen Anbietern, also auch bei TikTok, auch in gewissen Grenzen natürlich möglich ist, dass man geräteübergreifend die Nutzer nachverfolgt. Das würde ihn selber schützen, aber die Nutzerinnen und Nutzer nicht. Ja, und wenn wir jetzt auch wieder auf ans Wirtschaftsakademie-Urteil vom EuGH schauen, da geht es ja nicht um den eigentlichen Kanalbetreiber und dessen Datenschutz, sondern eben um die Nutzerinnen und Nutzer. Und da ändert sich daran nichts, egal was der Bundeskanzler für Zweit-, Dritt- und Viertgeräte dafür nutzt.
Okay. Du hast es vorhin angedeutet, Chef, wofür man dieses Handy benutzt oder beziehungsweise diesen Account nutzt, macht es für dich einen Unterschied, ob das sozusagen eine staatliche Stelle, eine Behörde macht oder eine Partei?
Ja, also da ist immer die Frage, denke ich nur datenschutzrechtlich, denke ich zugleich auch verfassungsrechtlich, wie denke ich eigentlich? Also man muss eigentlich schon also so ein bisschen auseinander dividieren, ne? Also zu welchem Zweck mache ich das eigentlich? Und jetzt kann man, und das ist ja auch zu lesen, das sind ja die Argumente, dass man sagt, naja, der öffentliche Diskurs findet gegenwärtig heute gerade bei jungen Menschen, und wenn ich junge Menschen sage, dann meine ich vielleicht so über den Daumen die 15, 16 bis, weiß ich nicht, 28, 29-Jährigen. Bei denen wird man wohl sagen können, und das sagen auch Studien, ZDF, ARD, Online-Studie, die gucken sich das immer genau an, welche Medien, was tun, wie wirken wir in der Gesellschaft. Da wird man schon sagen können, dass ja Leitmedium ist eben nicht mehr der Rundfunk und die Zeitung schon lange nicht mehr, sondern es ist Social Media und da mittlerweile bestimmte Plattformen, und dazu gehört ganz bestimmt TikTok, auch und gerade bei den jungen Menschen. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja, jetzt findet die politische Diskussion da statt. Dann ist es ja schlecht, wenn ich diese Agora, hat man früher mal gesagt, wo man sich trifft und diskutiert, wenn da nur manche sind, ja, und andere nicht. Und vielleicht sind die da, die momentan sagen, Datenschutz ist mir sowieso egal, ich mache es halt, ne, Reichweite nutzt halt.
Wie wird dann Rede gegen Rede bei TikTok gemacht, Tanz gegen Tanz?
Ja, das ist, ob das überhaupt eine geeignete Plattform ist für eine ernsthafte politische Diskussion, das mögen andere bewerten. Ich hätte da schon so meine Schwierigkeiten. Ja, aber ich schließe auch nicht aus, dass man durchaus, wenn man das gescheit macht, auch politische Inhalte dort adressieren kann. Aber im Großen und Ganzen fürchte ich, also was dort Reichweite momentan, wenn ich mir das so anschaue, auch eher wissenschaftlich, ja, in meinem ehemaligen Hochschulleben, dann würde man sagen, das sind eher stark emotionalisierte Inhalte. Hass funktioniert leider sehr gut. Man muss dann immer auch gucken, was macht der Algorithmus, was spült er nach oben und so weiter, ne? Aber das ist jetzt keine originäre datenschutzrechtliche Diskussion. Aber also man muss also dann sagen, okay, also dieses Argument, politischer Prozess, da möchte ich zum Beispiel als Parlamentarier teilnehmen. Ja, dieses Argument ist an dieser Stelle möglicherweise anders zu werten bei dem Parlamentarier, als wenn zum Beispiel eine öffentliche Stelle, das kann ein Ministerium sein, sagt, naja, ich will auch am politischen Diskurs teilnehmen, wo man sich dann sagt, ja, Moment mal, euer Job ist doch aber, also Öffentlichkeitsarbeit schon, aber ihr sollt doch eigentlich darüber berichten, was ihr so macht. Braucht ihr wirklich den Kanal? Also da ist dann das Bedürfnis möglicherweise ein anderes. Also ich würde hier schon differenzieren. Auch einzelne Parlamentarier, was macht eine Fraktion, was macht ein Ministerium? Was macht eine Partei?
Okay. Wenn wir mal gucken, aktueller Stand ist in Europa, die Europäische Kommission schaut in einem Verfahren, also ein förmliches Verfahren, ob TikTok in den Bereichen Jugendschutz, Transparenz und der Werbung möglicherweise gegen das Digitale Dienstegesetz verstoßen hat. Dann mit dem Digital Market Act, da gibt es auch wieder ein paar Dinge, wo die Kommission drauf schaut. Das ist auch ein Thema. Dann gibt es nach wie vor das Verfahren vom BFDI gegen das Bundespresseamt, das ist in Sachen Facebook. Da hat der BFDI, der Bundesdatenschutzbeauftragte, dem Bundespresseamt untersagt, Facebook Fanpage zu nutzen. Das ist jetzt vor Gericht, da ist, glaube ich, der Stand, da ist noch keine Entscheidung in den nächsten 3 Wochen zu erwarten. Und das heißt, auf europäischer Ebene wird gerade geguckt, das nehme ich an, auch das wird, wenn wir was datenschutzrechtlich bewerten, auch in den Blick reinkommen, dass man das so ein bisschen drüber legt. Das Verfahren ist ein Thema. Ich will darauf hinaus, wie gehen wir jetzt weiter damit um? Was ist für uns jetzt sozusagen zu erwarten?
Ja, also vielleicht erstmal, ich versuche das mal so ein bisschen einzurücken, was du gesagt hast. Also wir haben ja auf der einen Seite den Datenschutz, ne? Und dann haben wir aber neben dem Datenschutz auch noch das Verbraucherrecht, Wettbewerbsrecht, ne? Und die beiden letztgenannten Akte, also Digital Services Act und Digital Markets Act, da ist es nicht originär Datenschutzrecht, sondern das geht in die wettbewerbsverbraucherrechtliche Seite. Da sind auch immer mal wieder so kleine Schnittstellchen drin zum Datenschutz tatsächlich, ja, wo man dann gucken muss, wie weit bin ich denn dafür überhaupt zuständig, ne?
Also das Profiling, also Übergabe, Unterlagen einreichen.
Ja, genau. Also das sind so die Schnittstellen. Und vor dem Hintergrund des Digital Services Acts gibt es tatsächlich momentan ein Verfahren gegen TikTok, wo man sich das auch sehr genau anguckt, was gegebenenfalls auch in ein Bußgeld mündet. Wir wissen ja, es wäre nicht das erste Bußgeld gegen TikTok. Es gab schon mal eines. Also da ist ja immer die Frage, das Allerbeste ist natürlich, den unmittelbar Verantwortlichen, untechnisch gesprochen, zu adressieren. Ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, manchmal geht es so ein bisschen Wabonk im Datenschutz. Und natürlich, wenn ich von der Mitverantwortlichkeit spreche, kann ich auch den Mitverantwortlichen adressieren. Kann also sagen, du benutzt diesen Dienst mit sozusagen. Das ist nicht ganz richtig. Oder ich gehe zu dem direkt hin, wo ich sage, also der bietet den Dienst nicht gescheit an, wäre also TikTok. Ne? Und da ist natürlich häufig rein datenschutzrechtlich das Problem, dass wir nicht zuständig sind, sondern weil man eine Dependance in Irland hat, die irischen Kollegen. So, aber dann gibt es ja Mittel und Wege und Abstimmungsverfahren, jetzt sehr stark vereinfacht, dass man dann sagen kann, liebe Kollegen in Irland, wir haben an der Stelle ein Problem, an der, mach doch mal was. Hat es bei TikTok gegeben. Und gerade bei diesem Deceptive Design Moment, und Deceptive Design, auch wieder schön, zahlt wieder auf den Artikel 25 ein.
Irreführende Designs, also ja, genau, Designelemente, die auf der Oberfläche, die Designoberfläche so genau. Ein bisschen irreführend sind. Das heißt Deceptive Design.
Genau, es ist mehr als ein Stupsen. Ich dränge den Nutzenden in eine Richtung durch bestimmte Designmerkmale. Ja, dass ich also, ich mache jetzt wieder ein ganz plattes Beispiel, den Datenverarbeitung akzeptieren Button deutlich schöner mache als den alles verweigern Button, den ich vielleicht sogar verstecke oder sonst was tue. Ja.
Wo man erstmal 5 Minuten suchen muss und so. Dreimal klicken, bis man die Sachen findet, zum Beispiel, genau, ja.
Das ist Deceptive Designs und dieser Aspekt spielte in diesem Verfahren gegen TikTok, datenschutzrechtlichen Verfahren. Das war dreistelliger Millionenbetrag, 42 irgendwas 40, Millionen.
Genau.
Also jetzt nicht, also auch für so ein solches Unternehmen sicherlich nicht aus der Portokasse.
Also plus die Anordnung, solche Designelemente zu unterlassen. Genau. Ja, da hatten wir unsere Finger mit im Spiel.
Die haben auch übrigens nachgearbeitet schon. Das ist ja immer auch eine gute Nachricht. Ne? Dass also das, was wir hier machen, nicht komplett nutzlos ist, sondern dass auch tatsächlich große Unternehmen natürlich gedrungen, zum Teil durch ein Bußgeld, manchmal machen sie es auch schon vorher, nachdem wir konsultiert wurden, Dinge ändern. Und das hat es an der Stelle zum Teil schon gegeben. Aber Baustellen gibt es weiter. Ne? Von daher ist jetzt also ein bisschen die Metafrage, wer reguliert da am schnellsten? Die Datenschützer, Verbraucherrechtler, momentan sind alle im Grunde aufgerufen an der Stelle. Und vor dem Hintergrund wird das sicher weiter spannend bleiben. Das, was du dann noch gesagt hast, das Facebook-Verfahren vom BFDI angestoßen, da ist noch nicht mal, glaube ich, Termin zur mündlichen Verhandlung, jedenfalls nach meinem letzten Stand, anberaumt. Das heißt, das Verfahren läuft noch. Ja, da gucken wir natürlich ganz gespannt hin. Und wenn in diesem Urteil das nochmal bestätigt wird, dass eine öffentliche Stelle nicht ohne weiteres eine Fanpage betreiben kann, dann werden wir natürlich auch, in einer Gewaltenteilung ist das so, ein Gericht stellt das fest und dann muss man das auch umsetzen. Ja, aber es gibt jetzt eben noch diese Phase, wo wir es nicht genau wissen und es sind tatsächlich schon ein paar Fragezeichen da dran, denn TikTok ist nicht gleich Facebook. Es spricht sehr, sehr viel dafür, dass die Probleme, die wir bei Facebook haben, übertragbar sind. Aber das muss man sich immer ganz genau angucken, auch im Maschinenraum. Die technischen Abläufe muss man sich genau angucken und eigentlich auch gutachterlich bewerten. Ne, das ist so in einem Rechtsstaat, das dauert manchmal. Vor dem Hintergrund ist das also Verfahren an der Stelle noch nicht beendet.
Kommen wir, wenn du, Alva und Chef, nichts mehr Aktuelles haben, zu dem Urteil des Monats. Das ist ein interessantes Urteil des Monats. In den vergangenen Folgen haben wir über den EuGH, ein Urteil des EuGH gesprochen. Jetzt sind wir in Monnem beim Landgericht Mannheim. Es ist ein interessantes Urteil, das auch technisch-organisatorische Maßnahmen betrifft. Lieber Chef, willst du einmal kurz einführen in das Thema und ich schicke gleich meine Frage vorweg, die ich immer häufiger werde stellen wollen. Wer hat gewonnen?
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Wer hat gewonnen? Und ich würde es mal so beantworten, überwiegend der Datenschutz.
Okay, das musst du erklären.
Du wolltest jetzt natürlich wissen, wer war es, Kläger oder Beklagte? Ne? Wir sind hier im zivilrechtlichen Verfahren. Ne? Es geht um Schadensersatz, Rechtsgrundlage hier aber aus der DSGVO. Auch das gibt es ja. Ich sag mal, bis in die letzten Jahre, die letzten, ja, 2-3 Jahre vielleicht, ne, völlig übersehene Vorschrift, und dann hat die richtig, richtig Drive bekommen.
Artikel 82.
Artikel 82, auch durch die Rechtsprechung des EuGH. Also die hat richtig Drive bekommen. Und
durch die Versuche einiger Kanzleien tatsächlich Massenverfahren zu führen.
So, muss man ja auch mal sagen.
Kurz, worum geht's? Dass wir einmal alle sozusagen wer hat gegen wen geklagt und was war der Gegenstand?
Ich versuche es möglichst kurz und knapp. Das ist übrigens ein sehr langes Urteil. Haben wir das Aktenzeichen schon genannt?
Oh, habe ich
Weil
nicht.
Vielleicht möchte es jemand nachlesen.
Aktenzeichen 1O93-23. Entscheidungsdatum 15.03.2024.
Ja, weil man muss es deswegen dazu sagen, es gab mehrere Urteile, also in diesen Konstellationen auch, glaube ich, vom Landgericht Mannheim. Deswegen muss man immer genau gucken, was man da zitiert. Also, wie gesagt, mehrere Urteile.
Zum Glück habe ich mir das Aktenzeichen auch
gesehen. Ja, ist ganz wichtig. Und also, vereinfacht gesagt geht es hier um Scraping auf einer Social-Media-Plattform, die wir auch schon erwähnt haben. Steht es im Urteil?
Sie wird im Urteil nicht erwähnt, aber es gibt nicht so viele Möglichkeiten.
Jetzt habe ich hier die Pseudonymisierung getunnelt. Naja, jedenfalls, es gibt ja so bestimmte Plattformen, die oft, ja, manchmal sind die Verfahren auch schon ein bisschen älter, muss man immer im Tatbestand gucken, was ist da eigentlich passiert und wann war das. Und wenn das so weiter in die Vergangenheit reicht, dann werden bestimmte Plattformen wahrscheinlicher, die jetzt heute vielleicht nicht mehr ganz so hip sind. Naja, jedenfalls sind dort, jetzt ist schon die Frage, wie man es formuliert, ne? Daten abhanden gekommen, Scraping. Alva, versuche mal, Scraping ist kein Rechtsbegriff, sondern ein eher technischer. Versuch mal zu sagen, was Scraping ist und was Scraping nicht ist.
Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Daten abgreifen kann von einer Webseite. Ne? Jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was uns auch leider immer wieder mal begegnet. Bleiben wir mal weg von Social Media, ein Online-Shop, der eine fortlaufende Rechnungsnummer hat, die Rechnung zum Download anbietet. Und dann kann man sich eben, wenn man die Rechnungsnummer und die Adresse kennt, einfach mal gucken, ob man die Zahl 1 hoch oder runter zählen kann. Und dann komme ich auf fremde Rechnungen. Das könnte man jetzt auch schon unter Scraping greifen. Ja, brauchen wir jetzt gar nicht groß diskutieren, klarer Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO, aber einfach das massenweise Runterladen oder die Möglichkeit bieten, Daten massenweise runterzuladen. Das kann natürlich auf verschiedenen Ebenen gehen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich habe eine Adresse, eine URL, in der die Telefonnummer kodiert ist, anhand derer ich herausfinden kann, hat denn diese Telefonnummer einen Account auf meiner Plattform? Und wenn ja, wem gehört die? So, für gute wie nicht so gute oder für welche Zwecke auch immer. Ja, und dann kann ich natürlich alle Telefonnummern durchprobieren. Das wäre auch ein Scraping. Oder ich habe, wie wir das vorhin bei der Datenpanne hatten, das Directory Listing offen. Also das heißt, alle Dateien, die in einem Verzeichnis sind, werden angezeigt. Und einmal schwupp kann ich alle runterladen, könnte man vielleicht auch unter diesem Begriff fassen. In diesem konkreten Fall hier funktionierte das so ähnlich. Da gibt es die Möglichkeit, dass man in der App Kontakte finden kann anhand von Telefonnummern aus dem Adressbuch. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer laden ihr Adressbuch hoch, und abgesehen davon, was der Anbieter damit sonst noch so machen könnte, nutzt er es auf jeden Fall dazu, um anhand der Telefonnummern die Kontakte zu finden. Und was hat jetzt jemand gemacht? Jemand hat einfach große Adressbücher erstellt, in der fortlaufend alle Telefonnummern dieser Welt aufgeführt sind. Und hat gesagt, jo, hier ist mein Telefonbuch, gib mir mal alle, die du davon kennst. Und dann gab die Plattform eben die Telefonnummer mit dem Namen und noch ein paar weiteren Daten zurück. So, jetzt prinzipiell, das ist natürlich jetzt nicht 100% korrekt vom technischen Ablauf, aber so kann man sich das am besten vorstellen. Und so konnte man dann eben mit vertretbarem Aufwand einfach alle Telefonnummern dieser Welt ausprobieren und alle Nutzer, die eben diese Funktion nicht deaktiviert hatten, auf der Plattform herausfinden. Und dadurch gab es natürlich sehr viele Betroffene, die hier in einer Liste dann später geführt wurden, die auch dann online geleakt wurde.
Und jetzt hat eine Person gesagt, das finde ich nicht gut.
Ja, genau. Also bei dem Scraping, ich bin ja wie gesagt nur Jurist eigentlich. Also die Juristen denken dann immer in Abgrenzen, die grenzen gerne ab. Also was ist Scraping nicht? Der Gegenpart juristisch, ne, in meiner Jura-Bubble, ist das Hacking. Beim Hacking muss ich eine Zugangshürde, die es aber geben muss, umgehen, durchbrechen, whatever. Ja, das kann Brute Force sein, das kann whatever, aber jedenfalls da ist ein Hindernis. Und beim Scraping sind die Daten im Prinzip da, ja, also die sind auch in irgendeiner Weise zur Verfügung gestellt. Ich muss keine Zugangshürde umgehen, ich kann sie auf irgendwelche Weise auch immer erhalten.
Das könnte auch absichtlich sein, ja. Also dass ich einfach...
Eine Suchmaschine will Index machen.
Eine Suchmaschine macht auch Scraping sozusagen, genau. Auch wenn man es da anders bezeichnet, ja, aber das ist nichts weiter als eine Suchmaschine, die einfach alles durchforstet, was sie finden kann, genau.
Und in Konstellationen wie dieser, wie gesagt, da war es technisch ein bisschen anders, aber ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Es könnte sein, dass ich einer Plattform meine Telefonnummer zur Verfügung stelle. Und jetzt kann man sagen, wieso machst du das? Datenminimierung, warum machst du solche Dinge? Und dann sagt man, ja, das mache ich deswegen, weil ich vielleicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen will. Vielleicht eine gute Idee, deshalb denen das zur Verfügung zu stellen. Und man geht davon aus, dass die Telefonnummer in guten Händen ist und nur zu diesem Zweck dort steht und jedenfalls nicht für alle zugänglich ist, ja? Wenn es doch so ist, dann ist meine Telefonnummer an der Stelle natürlich nicht besonders gut aufgehoben und kann gescraped werden. So. Und wenn das so ist, dann stellt sich irgendwann die Frage, tja, kann ich da am Ende des Tages Schadensersatz fordern, zivilrechtlich. Ja, also das ist ja ein ganzer Bereich, der uns als Aufsichtsbehörde nur, ja, also nicht unmittelbar betrifft. Das ist Zivilrecht. Also zivilrechtlich klage ich einen Schaden ein, weil Datenschutzrechtsverletzung irgendwo war, für die jemand verantwortlich ist und die einen Schaden ausgelöst hat. Naja, aber trotzdem betrachten wir diese Entscheidungen mit großem Interesse, weil sie manchmal ganz interessante Aussagen haben zu Sachen, die uns unmittelbar interessieren, nämlich zum Beispiel Artikel 25 und 32. Also 25, Datenschutz durch Technikgestaltung, Privacy by Default, das ist der Absatz 2, der halt sagt, naja, man muss Plattformendienste so ausgestalten, dass in der ursprünglichen Aus- oder Abwerk Default-Einstellung halt, wie würde man es übersetzen? Werkseinstellung, also die
Werkseinstellung ist toll, ja.
Ja, okay. Dass das Datenminimale ist, ja. Wenn dann ein Nutzender entscheidet, soll die Welt doch meine Daten haben, dann muss er das halt proaktiv tun, ja. Und dann ist das vielleicht auch Teil seiner informationellen Selbstbestimmung, das zu tun, aber standardmäßig erstmal nicht raushauen, ja. Und wenn dann eben eine solche Telefonnummer standardmäßig auf öffentlich stehen würde, ja, dann wäre das ein Problem des 25 Absatz 2. Und der 32 sagt, man muss durch technisch-organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass, ich mache es jetzt wieder ganz einfach, es sind in Wirklichkeit natürlich mehrere Tatbestandsmerkmale, Daten nicht abfließen. Und das Gericht sagt in diesem Fall, wo also Hintergrund war, kriege ich dafür jetzt Geld? Ja, setzt sich das Gericht eben auch mit diesen datenschutzrechtlichen Normen auseinander, 25 und 32. Und das ist schon sehr interessant. Da kommt auch die Plattform an der Stelle nicht so wahnsinnig gut weg.
Okay. Kurz einmal so ein Zwischenstand. Also es geht um Scraping. Eine Person klagt und sagt, ich habe meine Telefonnummer, die ist öffentlich, ich wurde gescraped und die wurde von anderen Personen genutzt, um mich zu kontaktieren oder so.
Ja, dafür, oder dass man irgendwelche SMS bekommt, die man nicht so gerne hätte. Also tatsächlich ist das ja auch passiert.
Also der Kläger hat geltend gemacht, dass er vermehrt Spam-SMS bekommt zum Beispiel.
Dafür wollte der Kläger, die Klägerin einen Schadensersatz haben und das Gericht hat geurteilt, ja, nein.
Ja, es gab mehrere Verfahren. Also da muss man vielleicht sagen, weil du wolltest ja wissen, wir hatten jetzt gewonnen. Ja? Und dann ist immer die Frage, ja gut, mit was ist man denn ins Rennen gegangen? Ins Rennen ist man gegangen mit einer Forderung in Höhe, gab mehrere Verfahren, wie gesagt, ne, so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Mit der Argumentation, jetzt ist diese Telefonnummer, ich vereinfache jetzt wieder, im Umlauf und ich kriege jetzt, ja, also was passiert jetzt? Und das sind die Kosten, beziehungsweise das macht die Immaterialien Schaden aus. Und so weit ist das Gericht nicht gegangen. Es hat aber zum Teil festgestellt, dass hier schon eine Datenschutzverletzung vorliegt und man dem Grunde auch verpflichtet ist, ein Feststellungsurteil, den zukünftigen Schaden zu ersetzen. Wobei dann natürlich immer die spannende Frage ist, ja, wie saldiere ich das? Also ganz konkret, wie viel soll das denn sein? Ja, es gibt aber auch Fälle, da glaube ich, da sind Schadensersatz in Höhe von 50 Euro mal zugesprochen worden. Gibt es auch, glaube ich, auch beim Landgericht Mannheim in einer anderen Sache. Naja, von daher also nicht ganz gewonnen, aber der Datenschutz hat deswegen gewonnen, weil sich das Gericht intensiv mit 25 und 32 auseinandersetzt und schon sagt, dass die Plattform da nacharbeiten musste oder muss.
Dann gucken wir jetzt da drauf. Also es wurde festgestellt, man kann nicht unmittelbar Artikel 82 geltend machen für den Fall, der dort besprochen wurde.
Ja, beziehungsweise weil der Kläger nicht dargelegt hat nach Ansicht des Gerichts ausreichend, welcher Schaden ihm denn tatsächlich entstanden ist.
Okay. Sagen wir, okay, das wurde festgestellt und gleichzeitig wurden Feststellungen oder halt Formulierungen gefunden zu Artikel 25 und 32. Ich möchte darauf hinaus, wollte nur einmal feststellen, was war das Ergebnis des sozusagen Urteils für die Klägerin.
So. Und genau, Kläger kriegt nichts.
So. Ja, ja.
So, und jetzt? Oder vielleicht, halt, Moment, nein, das war auch nicht richtig.
Nee, das ist nicht richtig.
Das Gericht hat nur gesagt, Moment. Jetzt kriegt er nichts, vielleicht in der Zukunft.
Okay. Gut, dann haben wir den Part und jetzt kommen wir zu 2532. Was sind das für Feststellungen? Warum ist das interessant für uns? Fangen wir doch mal an mit den Feststellungen, was das Gericht jetzt dazu gesagt hat.
Naja, also der 25 und der 32, also insbesondere der 25, da ist man ja schon froh, wenn man sich damit mal so auseinandersetzt, mit Rechtsprechung und auch der Praxis der Aufsichtsbehörden, dass der nicht so häufig jedenfalls in Verfahren eine Rolle spielt und der ist oder war nie so richtig ausgeleuchtet. Und das war ja auch ein Grund, warum wir auch gesagt haben, dieses Jahr steht auch so ein bisschen im Lichte des vielleicht zu Unrecht nicht häufig adressierten Artikel 25. Der 32 hängt da auch so ein bisschen mit zusammen, aber der 25 ist also bis dato in Deutschland in Verfahren und auch durch Aufsichtsbehörden wenig ausgeleuchtet. Man würde sich wünschen, dass der durch Gerichtsentscheidungen ein bisschen konkretisiert wird. Und das hier sind so erste Schritte, ja, dass man sagt, was ist denn eine Standardeinstellung? Oder ja, auch der Absatz 1, wie genau funktioniert das? Das hier war Absatz 2, also Privacy by Default. Der Wert des Urteils liegt an der Stelle tatsächlich in der Konkretisierung, wobei jetzt in diesen Fällen, die relativ schnell bei dem Finding war, dass man dazu zu wenig gemacht hat. Ich gucke gerade mal hier so ein bisschen in die Randnummern. Ja, 79 ist das hier in dem Urteil. Die Beklagte hat gegen Artikel 25 Absatz 2 Satz 1 und 3 DSGVO verstoßen. Danach trifft der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellung nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden. Solche Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. Also ganz platt formuliert, die Pflicht abzuschließen so ein bisschen. Ja, das wird hier schon dann so ein bisschen konkretisiert und da freut man sich als Datenschützer, wenn das an der Stelle passiert.
Zumal der 25 an dieser Stelle auch sicherlich mit Blick auf Social Media geschrieben wurde, dass entsprechende Plattformen eben nicht alle Informationen, die sie über eine Nutzerin oder einen Nutzer haben, gleich allen zur Verfügung stellen, sondern vielleicht nur Freunden oder nur einer ausgewählten Personenkreis oder niemandem. Und aber viele Plattformen eben genau das Gegenteil an der Einstellung haben. Per Default wird eben alles angezeigt. Und das kann natürlich je nach Kontext für die betroffene Person beides richtig sein, je nachdem, was man selber wünscht und auch was man selber angibt. Aber Default sollte halt sein, nach DSGVO, dass die Sachen eben erstmal zurückgehalten werden und die betroffene Person sich dazu entscheidet, ob die Sachen veröffentlicht werden sollen oder nicht. Und hier wurde eben ein Verstoß festgestellt vom Gericht.
Ja, und bei 32 ist es auch relativ interessant, hier ab Randnummer 83 geht das los in der Begründung. Da gibt es zunächst mal eine Anknüpfung an den datenschutzrechtlichen Grundsätzen, schon Artikel 5. Also das Gericht sagt, es wurde gegen Artikel 32 DSGVO verstoßen. Und dann geht es weiter, schon Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe F. DSGVO verlangt, dass personenbezogene Daten in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. Ne? Also an dem allgemeinen Grundsatz anknüpfend. Und jetzt der 32, also unter Berücksichtigung des Standes Technik, der Stand der Technik, Implementierungskosten und so weiter, muss man ein risikoangemessenes Schutzniveau abbilden. So. Und was dann interessant ist, das war schon in vielen Kommentierungen dann auch zu lesen, aber das Gericht geht dann auch diesen Weg, weil man natürlich dann zum Teil auch als Verantwortlicher wissen möchte, na, wie ist das jetzt genau? Dann sagt das Gericht, naja, es gibt eine Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 Absatz 2. Also man muss darlegen, dass man diese Maßnahmen auch abbildet. Dafür ist man rechenschaftspflichtig. Ja? Und dann geht es nochmal weiter in der Begründung. Und dann sagt das Gericht, naja, wenn man dann so genau wissen will, wie macht man das jetzt ganz konkret beim Abbilden, dann sagt das Gericht, na, da gibt es doch so ein Standard-Datenschutzmodell, da gibt es einen BSI-Grundschutz letztlich, der in bestimmten Modulen 202 genau sagt, was wie zu machen ist, und das habt ihr im Grunde an der Stelle nicht abgebildet. Das heißt also, dieses Konkretisierende arbeitet hier unter anderem eben mit dem BSI-Grundschutz und der Methodik, die dort benutzt wird, und dann würde ich als Verantwortlicher natürlich nach so einem Urteil hingehen und gucken, ob ich das nicht längst gemacht habe.
Genau, und vor allen Dingen hat auch das Gericht natürlich gesagt, dass die Beklagte tatsächlich nicht dargelegt hat im Detail, wie sie die Maßnahmen durchgeführt hat, sondern nur schlagwortartig. Dass auch wenn man sich das Urteil in der Sachverhaltsfeststellung anschaut, dann klingt das auch, finde ich, in meinen Ohren auch so ein bisschen wie, naja, da hat man halt gesagt, wir machen ganz viel, und das ist halt tatsächlich so schlagwortartig, wie man es auch häufig sieht, aber de facto wird da an dieser Stelle vermutlich gar nicht so viel passiert sein, sondern es war offensichtlich zu wenig, weil ja die Daten abgegriffen werden sollten oder konnten und eigentlich nicht dafür gedacht waren. Also von daher ist das auch in sich schlüssig, was das Gericht hier feststellt. Vielleicht noch als Ergänzung, hinten bei Rand Nummer 93 kommt noch eine interessante Feststellung, nämlich schreibt das Gericht hier, dass aber die Kontaktimportfunktion erforderlich gewesen wäre, um den Vertrag zwischen den Parteien zu erfüllen, erscheint fernliegend. wir kennen ja das von mehreren Social Media und ähnlichen Plattformen, dass man das Adressbuch hochladen soll und so weiter, um entsprechend andere Kontakte finden zu können. Und die Argumentation war hier, naja, das brauchen wir, um den Vertrag zu erfüllen mit dem Nutzer, dass wir das können. Und da sagt das Gericht, nein, das ist fernliegend, das sehen wir so nicht. Du kannst die Plattform eben auch nutzen, ohne dass du alle deine Kontakte aus dem Adressbuch an die Plattform verpetzt. Weil letztendlich ist es natürlich so, man greift dann ja mit auch in die Rechte von Dritten ein, als selber betroffene Person einerseits, aber eben auch alle Personen aus dem eigenen Adressbuch werden dann auf die Plattform hochgeladen, was ja auch wiederum problematisch sein kann.
Okay, wir haben jetzt beschrieben, was das Urteil für die Klägerin bedeutet hat. Du hast gerade angedeutet, Chef, was das Urteil für die Verantwortlichen oder die Anbieter bedeutet, nämlich mal zu schauen, wie man selber mit diesen Fragen umgeht. Was bedeutet das für uns? Du hast auch gesagt, dass Datenschutz durch Technikgestaltung so ein Topos für uns dieses Jahr ist.
Ja, ich sag mal, wenn das durch die Rechtsprechung jetzt fortlaufend konkretisiert wird, dann ist das gut, und dann würden wir bestimmt als Behörde auch so ein paar Grundsätze zu Artikel 25 vielleicht auch im Laufe dieses Jahres noch veröffentlichen. Mal gucken, ob wir das als FAQs machen oder in welcher Form wir das machen. Aber dass man da mal ein bisschen was zusammenträgt, und ja. Dann ist am Ende des Tages ist Artikel 25 auch sowohl prüffähig als auch, ne, also der kann natürlich auch sanktioniert werden. Ne, aber da bedarf es natürlich schon, da muss man vorher schon wahrscheinlich ein bisschen konkretisieren. Ne, deswegen sind solche Entscheidungen eben wichtig. Ne, weil wenn man sie liest, die Vorschrift der 25, das ist tatsächlich schon sehr abstrakt formuliert. Ja. Und da würde man jetzt auch nicht direkt ein Bußgeld verhängen, aber theoretisch ginge das, ja, und wenn das ausgeleuchtet ist und auch durch die Rechtsprechung ausgeleuchtet ist, würde man auch von Unternehmen wahrscheinlich erwarten können, dass sie es auch abbilden.
Und natürlich die Lieblingsantwort aller Juristen, die ich als Hobbyjurist so gelernt habe, es kommt drauf an. Also es gibt natürlich auch Fälle, oder es sind Fälle vorstellbar, wo es eindeutig ist, dass da ein Verstoß gegen 25 vorliegt. Und es gibt, sind Fälle denkbar, wo man sagt, naja, das ist jetzt hier nicht so ganz einfach. Also
das ist das, wo du gemeint hast, wenn es nicht ganz klar ist, ist mit dem Bußgeld natürlich erstmal.
Ja, ja, der Artikel 25 ist natürlich von seinen Tatbestandsmerkmalen voll mit unbestimmten Rechtsbegriffen oder nicht unmittelbar bestimmbaren Rechtsbegriffen. Ja, Stand der Technik. Ja, da kann man auch gucken, was ist das? Da gibt es auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu, ne? Oder Außengrenzen festzulegen, was, wo Stand der Technik zwischen High Science und ganz, ja, was alle wissen, irgendwo dazwischen, ja. Implementierungskosten, ja, ökonomische Überlegungen, wie weit können die reichen? Und die Risikoabwägung ist natürlich, also es sind einige Stellschrauben, die man zumindest nicht unmittelbar bestimmen kann, ja. Von daher, die Vorschrift ist sehr abstrakt, aber sie ist, glaube ich, trotzdem handelbar.
Und geschärft durch das Urteil jetzt.
Es wird fortlaufend durch solche Urteile geschärft, genau so ist das.
Gut, was mir eingefallen ist, hast mir mal auf dem Flur zugerufen, wir machen eine Rubrik Lesetipp.
Ja, dafür ist es jetzt zu spät. Habe ich nämlich auch noch, ich hatte eine Leseecke. Die versprechen wir jetzt für die nächste Folge, weil da brauche ich noch Zeit. Weil wir haben auch versprochen, dass wir grundsätzlich die Stunde nicht reißen. Deswegen kündigen wir jetzt das neue Format Leseecke nur an, wo man, ja, ich sag mal, wenn man während der Arbeit ein Dokument findet, wo man sich denkt, das ist doch mal interessant. Das ist ein Dokument, in dem Fall wird es gehen um den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der gerne vergessen wird. Ich erinnere mich dran, dass ich zu diesem Dokument noch etwas sage und es anmoderiere. Und das müssten wir dann noch irgendwo in die Shownotes, die wir so auch noch
machen wir.
Dort müssen wir das verlinken, damit man sich das
anschaut. Und wir werden das zusammenführen und vielleicht so eine Leseecke auch auf unserer Homepage basteln, dass man dann Leseecke fortlaufen.
Ist gut.
Oder? Alva, Nick?
Ist immer gut, ja.
Liefert
ja,
auch,
ja? Nein, also wirklich. Das klang eben jetzt so despektierlich von mir. Nein, also das ist gut, ja.
Also, liebe Zuhörenden, nächstes Mal gibt es noch einen Lesetipp oder einen Lesehinweis vom Chef. Das ist gut, wenn und wir werden gucken, dass wir das auch fortlaufend nun in die Folgen mit aufnehmen. Soweit würde ich sagen, dann, lieber Alva, lieber Chef, vielen Dank für eure Zeit, dass wir über die Themen sprechen konnten. Sehr schön. Und liebe Zuhörenden, danke fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.